Die alttestamentlichen Opfer weisen auf eine umfassende Wirklichkeit hin. Sünde ist nicht nur ein äußerliches Fehlverhalten, sondern beginnt im inneren Leben des Menschen und wächst dort zu sichtbaren Verfehlungen heran. Die Schwierigkeit besteht darin zu verstehen, wie Gott dieser doppelten Dimension begegnet und wie das Kreuz Christi beide Ebenen gleichzeitig löst, sodass Versöhnung und Wiederherstellung möglich werden. Christus als das vollkommene Übertretungs- und Sündopfer. Das Neue Testament stellt das Kreuz als den entscheidenden Ort vor, an dem Gott der Sünde in ihrer Tiefe begegnet. In der nüchternen Sprache der Schrift heißt es in Römer 8:3, denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch schwach war, das tat Gott, er verdammte die Sünde im Fleisch, indem er seinen eigenen Sohn in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und der Sünde wegen sandte. Dieses Wort lenkt den Blick weg von einer bloß moralischen hin zu einer göttlichen Perspektive. Christus wurde in die Lage versetzt, die Sünde vor Gott zu sein, damit Gott an der Sünde richten konnte, nicht an äußerlichen Symptomen allein, sondern an der Wirklichkeit selbst. In Römer 8:3 heißt es, Gott sandte seinen eigenen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen, er verurteilte die Sünde im Fleisch. Als der Herr Jesus am Kreuz hing, war er in den Augen Gottes Sünde. Nur einer wurde gekreuzigt, doch damit wurden 5 Dinge angegangen, die Sünde, das Fleisch, der Satan, die Welt und der Machtkampf. Aus der Tatsache, dass der Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches kam und am Kreuz als Sünde vor Gott hing, folgt eine umfassende theologische Deutung, durch die Kreuzigung wurden nicht nur persönliche Verfehlungen vor Gott ausgebessert, sondern das Gericht traf die innere Wurzel der Sünde, das schwache Fleisch, die Mächte, die Welt und den darin ausgetragenen Machtkampf. Johannes erinnert in seinem Bild daran, dass der Erhöhte die Heilwirkung bringt, wenn er sagt, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Die Erhöhung am Kreuz ist darum zugleich Gericht und Versöhnung, in ihr vollendet Gott das, was das Gesetz nicht vermocht hatte. Möge diese Klarheit über das Kreuz das Herz zutiefst beruhigen, nicht aus Selbstgenügsamkeit, sondern aus der Gewissheit, dass die endgültige Rechnung, die die Sünde belastete, bei Christus bezahlt und das innere Übel vor Gott gerichtet worden ist. Das gibt Raum zu echter Dankbarkeit und zu einem ruhigen, wiederhergestellten Gewissen. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch schwach war, das tat Gott, er verdammte die Sünde im Fleisch, indem er seinen eigenen Sohn in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und der Sünde wegen sandte. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Wenn Christus als Übertretungs- und Sündopfer verstanden wird, schwindet die Angst vor einer oberflächlichen Vergebung, zugleich wächst die Achtung vor dem Ernst der Sünde. In Gemeinde und persönlichem Gewissen entsteht Raum für ehrliche Anerkennung dessen, was tatsächlich überwunden ist, nicht nur einzelne Taten, sondern die Macht der Sünde. Diese Zusicherung fördert ein Leben in wachsender Freiheit, das nicht leichtfertig mit Sünde umgeht, sondern die Gnade annimmt, die tief genug ist, um die Wurzel zu richten. 2 Dimensionen der Sünde, Ursprung und Frucht. Die alttestamentliche Opfersymbolik unterscheidet nicht aus Kleinlichkeit, sondern aus Einsicht. Es gibt eine Dimension der Sünde, die in der inneren Natur liegt, und eine Dimension, die sich in konkreten Übertretungen manifestiert. Zu dieser Unterscheidung heißt es in 1. Petrus 2:24, der unsere Sünden selbst in seinem Leib an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir, den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Strieme ihr geheilt worden seid. Hier wird das Heilhandeln Christi als etwas dargestellt, das die Sünde in ihrer Substanz trägt und damit die Möglichkeit eröffnet, dass der Mensch zum Leben der Gerechtigkeit gelangt. Während das Sündopfer die Sünde in unserem inneren Wesen anspricht, wendet sich das Übertretungsopfer den Sünden unseres äußeren Verhaltens zu. Das Übertretungsopfer wird schließlich zum Sündopfer. Das zeigt, dass die Erlösung Christi für unsere Sünde das Problem der Sünde in seinen beiden Aspekten löst, der Sünde in unserem inneren Wesen und den Sünden in unserem äußeren Verhalten. Die Typologie von Übertretungsopfer und Sündopfer macht diesen Zusammenhang praktisch. Das Übertretungsopfer wendet sich den äußeren Verfehlungen zu, das Sündopfer aber nimmt die Schuld, die aus der inneren Natur herrührt. An einigen Stellen der Schrift wird gezeigt, wie das Übertretungsopfer schließlich zum Sündopfer wird. Damit wird deutlich, dass die Erlösung Christi beide Ebenen umfasst. Christus erfüllt beide Rollen gleichzeitig, er begegnet der Schuld, wie sie sichtbar geworden ist, und der Quelle, aus der sie entspringt, sodass vor Gott das Ganze der Sünde behandelt ist. Diese Doppelwirkung lädt zu einer Haltung von Demut und Dankbarkeit ein, Demut vor dem Ausmaß dessen, was Christus getragen hat, und Dankbarkeit dafür, dass Gottes Handeln sowohl die sichtbaren Verfehlungen als auch die verborgene Verderbnis umschließt. Daraus erwächst eine seelsorgerlich gesättigte Sorge füreinander in der Gemeinde, weil Heilung mehr ist als bloße Regelbeachtung. Der unsere Sünden selbst in seinem Leib an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir, den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Strieme ihr geheilt worden seid. Und er bringe dem Herrn sein Schuldopfer für seine Sünde, die er begangen hat, ein weibliches vom Kleinvieh, ein Schaf oder eine Ziege, zum Sündopfer. So soll der Priester wegen seiner Sünde Sühnung für ihn erwirken. In der Unterscheidung von innerer Schuld und äußerer Übertretung zeigt sich, wie Pastoral und Gemeinschaft sich ergänzen, Sorgfalt für das äußere Verhalten bekommt tiefen Bezug und die Fürsorge für das Herz bleibt realistisch. So kann das Gemeindeleben ein Raum werden, in dem die Gerechtigkeit, die Christus schenkt, sichtbar wird und wo wiederherstellende Prozesse möglich sind, nicht als Leistung, sondern als Frucht derjenigen, die das Sündopfer und das Übertretungsopfer in Christus empfangen haben. Konsequenzen für Gemeindeleben und Gewissen. Das, was im Kreuz geschah, hat konkrete Folgen für das Zusammenleben der Gemeinde und für das Gewissen des Einzelnen. Wenn Verfehlungen und verletzende Worte unter Christen unbeachtet bleiben, breitet sich ein geistliches Sterben aus. In den Worten eines Lehrers heißt es, dass das Verbreiten von Klatsch und Kritik geistlichen Tod ausbreite. Gleichzeitig geben die Gebote zur Opferdarbringung des 3. Mose praktische Hinweise dafür, wie Gemeinschaft mit Schuld umgeht. In 3. Mose Kapitel 5 Vers 7 ist von den Opfern die Rede, die jemand darbringen soll, wenn er in seiner Lage begrenzt ist, und es zeigt sich Gottes Sorge, auch für denjenigen Wege zur Versöhnung bereitzustellen. Wer Klatsch und Kritik verbreitet, verbreitet geistlichen Tod. Tag für Tag kommen wir mit dem Tod in Berührung, ohne es zu merken. Aus dieser Spannung zwischen klarer Wahrheit und barmherziger Wiederherstellung ergibt sich eine Gemeindepraxis, die weder Verharmlosung noch Selbstgerechtigkeit ist. Die Tatsache, dass das Übertretungsopfer und das Sündopfer Christi das ganze Problem der Sünde ansprechen, führt zu einem Bewusstsein dafür, wie ernst Sünde ist, und zugleich dazu, wie reich die Gnade ist, die sie heilt. Gemeindliches Leben bleibt so ein Raum, in dem Gewissen gereinigt und Gemeinschaft erneuert werden kann, solange Offenheit, Wahrheit und die Bereitschaft zur Wiederherstellung zusammentreffen. In dieser Wirklichkeit möge die Gemeinde als Körper ermutigt sein, nicht in eigener Kraft, sondern in der Erfahrung des am Kreuz vollbrachten Werkes kann Gemeinschaft heilen und ein Gewissen zur Ruhe kommen. Das ist ein Anlass zur Ermutigung und zur staunenden Dankbarkeit. Und wenn seine Hand das eines Schafes Ausreichende nicht aufbringen kann, so bringe er für das, worin er gesündigt hat, dem Herrn sein Schuldopfer, 2 Turteltauben oder 2 junge Tauben, eine zum Sündopfer und eine zum Brandopfer. Die Lehre vom Übertretungs- und Sündopfer Christi führt zu einer seelsorgerlichen Wachsamkeit, die auf Wiederherstellung und Wahrhaftigkeit zielt. Sie fördert eine Kultur, in der Beschwerden nicht verschwiegen werden, aber auch nicht gegen andere geschürt, sondern unter der heilenden Herrschaft Christi behandelt werden. So wird Gemeindeleben zu einem Ort, an dem das Gewissen gereinigt und die Gnade sichtbar wird, nicht als Theorie, sondern als gelebte Wirklichkeit. Herr Jesus, danke, dass du als Übertretungs- und Sündopfer stellvertretend die Wurzel und die Frucht der Sünde getragen hast, so dass Versöhnung möglich wurde. Wir bitten, dass deine vollbrachte Tat unser Gewissen beruhigt, unser Herz reinigt und die Gemeinde belebt, damit in deinem Licht Gemeinschaft und Liebe wachsen. Amen.